der Panini Comic Podcast, euer wöchentlicher Comic Talk von Panini Comics. Hallo und willkommen zur neuen Folge des Panini Comic Podcast. Es ist schon Februar und das bedeutet, Valentinstag steht vor der Tür. Ich empfehle als Geschenk für eure Liebsten ja einen guten Comic. Da gibt es einige sehr romantische Geschichten zu entdecken. Wer für den Partner oder die Partnerin ein ausgewähltes Sammlerstück besorgen will, den einen Band der Reihe, der ihnen noch fehlt, der wird sehr wahrscheinlich bei der Sammlerecke Europas größtem Comicladen fündig werden. Ich habe mit Uwe Lochmann gesprochen, dem ersten Angestellten der Sammlerecke, der den Shop seit 30 Jahren mit aufgebaut hat. Wir sprechen über seine Faszination für Comics, was die Sammlerecke anders macht als andere Comicläden und warum sie am Anfang ziemlich alleine im Internet waren. Das und mehr, das hört ihr gleich nach dem Panini-Tipp der Woche. Am 14. Februar ist nicht nur Valentinstag, sondern auch der Tag, an dem Madame Web in die deutschen Kinos kommt. Passend zum Film über die mysteriöse Hellseherin erscheint bei Panini schon heute Spider-Man und Madame Web. Im praktischen Taschenbuchformat bekommt ihr hier die besten Stories mit Madame Web geboten. Wer sich also vor dem Kino nochmal über die Figur informieren will, sollte besser zugreifen. Ab heute bekommt ihr den Band überall im Handel und natürlich auch im Panini Online-Shop. Ich freue mich wieder hier zu sein und heute habe ich den Uwe bei mir. Uwe Lochmann, hallo.
Ja, sei gegrüßt, Elias, und danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Uwe, du bist Teil der Sammlerecke, einem Comicladen. Du bist dort auch schon sehr lange dabei, warst der erste Festangestellte dort. Wie bist du eigentlich dazu gekommen, bei der Sammlerecke zu arbeiten?
Jo, ich habe mich schon von Kindheit mit Comics befasst und interessiert und habe alles gelesen, was ich in die Hände gekriegt habe. Und dann stand es irgendwie ja nahe, dass ich da in dem Bereich irgendwas machen wollte. Dann hatte ich eine Buchhändlerausbildung gemacht und da so ein bisschen das Handwerkszeug zu bekommen und habe mich dann 91 umgeschaut. So habe ich eine Reise durch Deutschland gemacht, habe mir diverse Comicläden angeschaut und habe auch ein paar Angebote gehabt, wo ich hätte anfangen können, aber habe mich dann eben für einen Frieder entschieden, für die Sammlerecke, weil ich da so am meisten Bedarf gesehen habe, da mal buchhändlerisch tätig zu werden.
Wie meinst du das? Also welchen Bedarf gab es da?
Ja, gut, Frieder war alleine zu der Zeit und war alles so, ja, so ein bisschen chaotisch und habe ich gehofft, da ein bisschen Struktur reinzubringen. Um da ein bisschen so ein buchhändlerisches Bestellwesen oder sowas. Es war eben, also damals haben wir dann Sachen bestellt, wenn ein Kunde danach gefragt hat, und dann habe ich halt gesagt, ist vielleicht vernünftiger, wenn man so gängige Titel eben auch ständig vorrätig hat, und habe dann angefangen, da so Buchlaufkarten einzuführen, dass man eben dann einmal die Woche dann bei, was ich, Carlsen, EHP, Feest und Co. bestellt hat, dass man eben so die gängigen Serien dann immer am Bestand hatte oder, ja, dann, dass da keine Lücken groß entstanden sind. Das war so ein was mir da aufgefallen war, ja, am Anfang.
Ja. Ja, jetzt ist die Sammlerecke, sagen wir mal, zu relativ großem Erfolg gekommen. Die ist nämlich jetzt mittlerweile kein einfacher Comic- oder Buchladen mehr, sondern der größte Comicladen Europas. Hättest du dir das damals, als du dort angefangen hast, 1992, hast du dir das da vorstellen können, dass das mal so ein großes Imperium, kann man ja schon fast sagen, wird?
Nee, sicher nicht. Das, wie ich damals in Nürtingen angefangen habe, in der Kirchstraße, Kirchgasse, da waren wir auf 35 Quadratmetern. Und da, wie gesagt, allein durch die Enge war es da schon ziemlich chaotisch, weil man wirklich jede Ecke, jedes Fitzel Platz noch versucht hat, ein Regal reinzudrücken. Und da kam dann eben schnell auch dann die Idee, sich mal was nach was Größerem umzuschauen. Und dann hat man, so dreimal um die Ecke, hat man dann einen schönen Laden gefunden, so mit ganz viel Schaufensterfläche und 200 Quadratmeter, und wir haben gedacht, wow, hier, das ist jetzt die Welt, ja. Und da kann man sich jetzt austoben und das wird jetzt die nächsten 100 Jahre halten. Aber da haben wir da den Laden, das sind wir da umgezogen und haben den halt richtig schön dann auch gemacht und neue Regale gekauft und so uns überlegt, wie man das logistisch alles gut hinkriegen kann. Aber nach ein, zwei Jahren war der Laden halt auch wieder komplett voll. Und dann konnte man schon wieder überlegen, ja, man muss irgendwie Lagerfläche zu mieten irgendwo um die Ecke, bis man dann auch nach dann ein paar Jahren dann auch wieder gesagt hat, nee, es muss einfach viel größer werden, dann nach Esslingen umgezogen sind und da dann plötzlich auf 1000 Quadratmeter waren. Aber selbst die haben wir dann relativ schnell wieder vollgekriegt. Und mittlerweile, vor 2 Jahren, haben wir jetzt, da sind wir nochmal umgezogen in eine größere Halle mit 2000 Quadratmetern, so auf 2 Etagen, und haben jetzt letztes Jahr nochmal eine Halle gegenüber dazu gemietet, die nochmal genauso groß ist, und haben jetzt ja rund 4000 Quadratmeter. Und, welche Überraschung, selbst die sind mittlerweile voll.
4.000, also kann sich mir jetzt räumlich tatsächlich gar nicht so vorstellen, aber das ist auf jeden Fall, so viel kann man glaube ich sagen, eine Menge Platz. Du machst ja inzwischen wahrscheinlich andere Aufgaben bei der Sammlerecke, als du noch am Anfang gemacht hast. Du bist ja quasi mitgewachsen. Für was bist du eigentlich mittlerweile so zuständig in der Sammlerecke?
Gut, ich bin ja dann irgendwann familiär, hat mich dann weggetrieben aus Esslingen. Ich bin ja mittlerweile in Koblenz und da haben wir dann auch, also wegen meinen Kindern, oder habe dann 2 Kinder bekommen, und Grüße an meine Kinder auf der Stelle. Und die haben mich dann erstmal eben ja geschäftlich gebunden. Das heißt, ich bin zu Hause geblieben, habe mich um die Kinder gekümmert, habe aber nebenher immer noch für die Sammlerecke gearbeitet. Und dann kam eben die Idee auf, dass wir in Koblenz auch eine Filiale aufmachen. Das haben wir dann eben auch dann gemacht. Und ja, dann war ich da so halbtags, und zusammen mit Norman, meinem Kollegen hier in Koblenz, hatten wir die Filiale aufgebaut. Und ja, die wurde dann auch immer größer. Und dann kam eben auch hinzu, dass wir immer mehr messen gemacht haben. Und das ist jetzt zum Beispiel heutzutage eins meiner Hauptbeschäftigungen, mich um die Messen zu kümmern, die zu organisieren, mich ums Personal zu kümmern und die Stände zu bestellen und gucken auch, dass ja, dass alles bestellt wird. Aber das ist, wir haben halt auch ein Messeteam, die dann alle so ineinander gut zahnen, mit 4, 5 Leuten, die sich dann schon ja so zu einem Großteil auch um die Messen kümmern, dass eben alles bestellt wird, dass nach einer Messe neue Aufnahmen gemacht werden für die nächste Messe. Und es sind halt mittlerweile, ich glaube, dieses Jahr sind wir angemeldet auf 25 oder 26
Ui,
Messen.
das ist aber einiges,
Und
hey.
das bindet halt auch viel, viel Kapazität. Dann kümmere ich mich noch um einen Teilbereich von der Homepage, mache ein bisschen Pressearbeit und mache Anzeigen für Magazin- oder Tauschanzeigengeschäfte. Kümmere mich um einen Teil von unserem Versandkatalog, der ja einmal im Jahr rauskommt mit 800 Seiten. Da kümmere ich mich auch um die Werbung und um ein paar Teilbereiche vom Katalog. Und dann fahre ich noch regelmäßig quer durch Deutschland und durch Österreich und kaufe Comicsammlungen an. Und das ist auch dann wieder viel Zeit, die dabei drauf geht.
Das ist ja so ein bisschen so eins eurer Alleinstellungsmerkmale, dass ihr so viele antiquarische Comics auf Lager habt. Deswegen wahrscheinlich dann auch diese ganz diese Ankauftouren. Der Bedarf scheint ja da relativ groß zu sein, wenn ihr 4000 Quadratmeter damit füllen könnt. Also natürlich nicht nur, aber unter anderem. Woran glaubst du, liegt das, dass es da so einen großen Bedarf gibt an älteren Sachen, die man nur noch antiquarisch irgendwo bekommt?
Ja gut, die antiquarischen Sachen, ich denke, dass das in jedem von uns irgendwo so ein Sammel- oder ein Nostalgiegen ruht. Und ich denk, kann mir das so vorstellen oder erkläre es mir immer dadurch, dass Leute, die schon ein bisschen älter sind, von Flohmarkt stapfen und da in der Kiste plötzlich irgendwelche Comics sehen, die sie damals in der Kindheit oder Jugend gelesen haben. Und ja, dann kaufen die da 2 Hefte, irgendwie Nummer 17 und 85, und merken dann zu Hause, hey, das ist total witzig, aber es gibt ja mindestens noch 83 andere von dieser Serie, vielleicht sogar mehr, wer weiß, wie bis zu welcher Nummer die ging. Und dann fangen sie halt an, die eine Serie zu sammeln und erinnern sich dran, Mensch, ich habe doch das auch noch gelesen, die andere Serie. Und dann plötzlich haben sie 2 Serien, die sie sammeln, merken, auf dem Flohmarkt wird man halt da nicht so richtig fündig, und dann gucken sie im Internet und stolpern dann im besten Fall über uns, und da wird man dann garantiert fündig.
Was würdest du sagen, jetzt mal abgesehen von eurem großen Bestand, was unterscheidet euch von jetzt anderen Comic-Shops in Deutschland? So, wo liegen eure Alleinstellungsmerkmale?
Alleinstellungsmerkmale, gut, klar, das ist schon das große Angebot. Dann haben wir eben so eine ziemlich enge Kundenbindung. Also wir haben viele Kunden, die schon Jahrzehnte bei uns sind und ja, wahrscheinlich von unserem Angebot dann überzeugt sind oder auch vom Service. Wir bieten einen Abo-Service an, zuverlässigen. Wir verpacken unsere Sachen ordentlich. Beim Antiquariat zum Beispiel ist es besonders wichtig, dass die Leute da das Vertrauen haben müssen, dass die Sachen wirklich auch in dem Zustand sind, in dem wir sie auszeichnen. Und da legen wir sehr großen Wert drauf, dass wenn man eben ein Heft in einem sehr guten Zustand bestellt, dann auch ein Heft in einem sehr guten Zustand bekommt. Wir haben eine Remissionsquote von 1% vielleicht. Und das ist für einen Onlinehandel, denke ich, sehr überzeugend, dass wir da einen guten Job machen.
Spricht auf jeden Fall für euch, das würde ich auch sagen, definitiv, ja. Euer Online-Shop, den gibt es ja schon sehr lange, nämlich seit 1997. Und euer Gründer Friede hat damals gesagt, ihr wart zu früh, außer uns war noch niemand online. Hat er da ein bisschen übertrieben oder war das wirklich so, dass da am Anfang nichts über den Online-Shop passiert ist?
Gut, es hat damals schon recht lange gedauert, den Frieder davon zu überzeugen, dass wir vielleicht einen Computer einsetzen sollten. Wir haben in der Zeit, wo ich da war, da haben wir noch für unseren Katalog, in Anführungsstrichen, das war eben ein kopiertes Heft mit, ich weiß nicht, 20, 30 Seiten. Die haben wir eben von Hand aufgenommen. Frieders Frau hatte die damals von Hand dann in Schönschrift schön geschrieben. Dann ging es zum Copy Shop, dann wurden da 50, 100 Stück kopiert und an unsere ersten Versandkunden dann rausgeschickt. Und da hatte ich halt irgendwann gesagt, dass es ja eigentlich Wahnsinn ist, dass wir das jedes Mal händisch alles machen und konnte dann überzeugen, dass wir da einen Computer dann einführen, wo das Ganze dann eben, wenn man das ordentlich pflegt, eigentlich nur ein Knopfdruck ist und eben ein paar Bilder einpflegen. Ist immer noch viel Arbeit jetzt heutzutage, weil unser Katalog hat aktuell eine Seitenzahl von über 800, also es ist eher ein Telefonbuch. Aber es war eben wichtig, da auf den Computer zu setzen. Und Frieder, das Schöne bei ihm ist, entweder er macht etwas richtig oder gar nicht. Und hat dann gesagt, wenn wir das jetzt schon haben, dann müssen wir ja auch ins Internet. Und dann haben wir uns eben darum gekümmert, dass für uns da eine Seite programmiert wurde, eine Homepage. Und dann, ja, wurde die online gestellt und dann kam das lange Warten und man hat gewartet auf Bestellungen und gewartet. Aber es war halt noch nicht so die Zeit. Und klar, dann kamen die ersten Bestellungen online rein, hat mich gefreut. Und irgendwann kam auch mal eine ganz dicke Bestellung also von einem Kunden, den wir noch nicht kannten, über, was ich, mehrere tausend Mark damals. Und Frieder dann schon gemeint, so, Gott, oh Gott, oh Gott, was will der von uns? Sag ich, ja, der will die Hälfte haben. Und das war eben dieser klassische Fall, wo ich gesagt habe, vorhin, der Flohmarktgänger, der eben zwei, drei Hefte gefunden hat und bei uns plötzlich gesehen hat, oh Mensch, die haben ja alle von der Serie, ja? Und hat dann tatsächlich auch alle von der Serie bestellt. Und dann hat Frieda erst mal Sorge gehabt, hat gesagt, ja, komm, dann schick mal erst mal einen Teil raus und ein kleines Päckchen geschickt mit ein paar hundert Euro, der hat es direkt bezahlt und dann hat er lieber. Und ja, das war so dann die Initialzündung zu sehen, hey, eigentlich wird es schon das richtige Pferd sein, wenn wir da draufsetzen.
Genau, also das Prinzip Online-Shop hat sich für euch ja trotz der langen Wartezeit ja dann ziemlich ausgezahlt, weil das ist ja schon so euer Hauptmerkmal inzwischen, das Online-Geschäft.
Das stimmt, ja. Wobei nicht so ganz, weil wir im Prinzip da auch eher so mehrgleisig fahren. Der Online-Shop aktuell ist schon das, wo unsere Haupt Umsätze generiert werden oder die Hauptbestellungen reinkommen. Aber wir haben halt auch viel zu tun mit Abo-Kunden, die ihre Abos dann monatlich bei uns beziehen. Dann haben wir unseren Ladenumsatz, der so vielleicht an zweiter Stelle liegt, weil bei uns eben dann auch Leute hinkommen, die so einmal im Vierteljahr vielleicht bei uns vorbeikommen, die von weiter weg wohnen und die dann durch unsere Lager auch stöbern dürfen, was eben bei anderen Läden vielleicht auch nicht ist, aber bei uns darf man wirklich auch ins Lager gucken und sich die Sachen selber zusammensuchen, weil ja die Kunden dann doch immer, oder viele sagen eben, sie möchten die Hefte halt vorher mal sehen, bevor sie die kaufen, vom Zustand her oder sowas, wenn die unsere Zustandsbewertungen vielleicht noch nicht kennen. Und dann haben wir eben noch den Posten mit dem Messen. Und in der Corona-Zeit sind da eben Laden und Messegeschäft komplett abgebrochen und blieb dann eben nur das Online-Geschäft, was aber dann doch ziemlich geboomt hat in der Zeit, dadurch, dass eben andere Läden zu haben mussten oder zugemacht haben und wir dadurch halt ja davon im Online-Geschäft profitiert haben, wobei zum Glück haben sich die Online-Umsätze ungefähr die Waage gehalten mit dem Gesamtumsatz, den wir sonst hatten. Es war jetzt nicht so, dass wir jetzt da mega viel mehr verdient haben, sondern die Nicht-Umsätze von den Messen und von den Läden, die haben sich eben aufs Online-Geschäft dann oder mit dem Online-Geschäft kompensiert. Mhm. Das war unser Glück.
Ihr habt inzwischen, das ist vorhin schon gesagt, mittlerweile noch eine zweite Filiale neben der großen in Esslingen in Koblenz. Bei dir, habt ihr noch mehr oder sind das die beiden einzigen?
Nee, das sind die beiden. Wir hatten vor Jahren noch die Filiale Nürtingen, die gibt es jetzt nur noch als Online-Anhängsel auf eBay, wo wir eben auch noch Sachen dann anbieten. Und sonst haben wir in Koblenz hier, da ist quasi, ist auch ein Ladenlokal, aber so ein bisschen abgespeckt, weil eben unser ganzes Antiquariat und der komplette Bestand halt in Esslingen ist. Und in Koblenz oder in Pleit ist es auch eine Halle auf der grünen Wiese, da ist im Prinzip unser Messelager. Und da, durch dass wir so viele Messen machen, haben wir da eben auch im Prinzip zwei so Messesets immer vorbereitet, die dort quasi in der Größe, wie die Messe dann ist, schon vorbereitet werden, dann da auf Paletten gepackt werden, auf die LKWs gezogen und dann geht's zur nächsten Messe dann ab.
Du hast vorhin schon gesagt, wie groß eure Lagerfläche insgesamt so ist. Weißt du denn, wie viele Comics ihr so vorrätig habt oder habt ihr da selbst den Überblick nicht mehr drüber bei der großen Zahl?
Ja, so ganz genau kann es keiner sagen. Also wir haben zwar jetzt unseren Online-Bestand, aber der ist immer nur per 1 gelistet. Also wir haben keine ständige Lagerhaltung, dass wir sagen, von dem Titel haben wir halt nur einen, von dem haben wir, also nicht 300 oder sowas, sondern der ist immer nur auf Bestand an oder aus, 0 oder 1. Und ja, wir haben sicher über 2 Millionen Comics und Romane bei uns im Bestand. Genau kann es keiner sagen, weil wir haben allein in der neuen Halle, da haben wir aktuell, ich glaube, 200 Euro Paletten voll mit Ware stehen, die jetzt noch, ja, die noch nicht gesichtet ist oder schon vorgesichtet wurde vor Jahren, dann so abgepackt, was weiß ich, da sind dann 20 Paletten oder 30 mit Mickey-Maus-Heften aus den 70er, 80er Jahren, die wir aber natürlich auch im Lager irgendwie sehr üppig, im normalen Handlager sehr üppig haben. Und dann sagen wir halt, ja, was machen wir mit denen? Keine Ahnung, auf Palette und erstmal in die Ecke. Also von daher, wie gesagt, 2 Millionen haben wir sicher, aber könnten auch 2,5 sein.
Habt ihr dann irgendeine Art von, also wie funktioniert euer Lagersystem bei der großen Menge? Also wie versucht ihr da den Überblick zu behalten?
Ja gut, bis auf die besagten Dornröschen-Paletten, die in unserem Lager dann so auf die Zeit warten, dass sie vielleicht mal interessant werden oder dass jemand Zeit findet, sich darum zu kümmern, ist es halt klassisch so, jetzt beim Antiquariat im Fall, dass wir halt eine Sammlung aufkaufen, die wird dann gesichtet von unserem Team und wird dann getrennt in ganz wichtig, ganz tolle Sachen, die müssen ganz schnell ins System, weil man da weiß, dass die begehrt sind und auch wahrscheinlich dann auch schnell bestellt werden. Und dann eben Sachen, die so mittelgut sind und Sachen, die jetzt nicht so tolle sind, die dann vielleicht im Secondhand reinkommen für unsere Kilo-Aktion. Bei uns gibt es ja Comics auch nach Kilo bei der einen oder anderen Messe oder bei uns in Esslingen im Shop eben das ganze Jahr über.
Ja, stimmt, das hattet ihr bei der Comic-Con Stuttgart ja auch so, wo wir ja auch schon miteinander kurz gequatscht haben. Wer das hören will, der hört am besten unseren Comic-Con Rückblick-Podcast. Aber ich fand es aber richtig cool, also dass man es auch so schön so abwiegen konnte und es ist ein tolles Konzept mit diesem Kilopreis. Mir hat das sehr, 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 sehr gut gefallen.
Ja, wird auch gut angenommen von den Kunden auf den Messen oder wenn wir so Aktionen haben, wie das ist ein gratis Comic-Tag oder so Geschichten dann oder was ich dann, das letztes Jahr hatten wir 35 Jahre Sammlerecke-Party und da haben wir dann wirklich einige Tonnen an so Kilo-Ware angeboten, wo sich die Leute halt freuen und auch dann, da kommt halt dieses Sammler- und Jäger-Gen in uns wieder durch, dass man dann diese großen Stapel durcharbeiten darf und sich freut, wenn man, da sind auch richtig gute Sachen dabei, wo man einfach nicht die Zeit hat jetzt oder die halt vielleicht einmal durchgehen, dann ist halt da trotzdem mal ein Heft dabei, was vielleicht, was ich im Online-Shop für 50 € steht, dass man dann halt dafür einen Klicker und Knopf dann so abstauben kann. Aber das ist halt das Schöne daran, dass man da wirklich auch tolle Sachen finden kann oder eben einfach so Lesefutter in einer Menge, ja, wo man mal ein paar Tage wieder zu tun hat, die durchzulesen und vielleicht auch dann Sachen kauft, die man gar nicht kaufen würde, wenn man sagt, hey, ist ja günstig, aber kann man mal reinstöbern und sich vielleicht da dann so anteasern lassen, dass man die Serie dann doch weiterlesen möchte. Und dann ist es mit dem Lager eben so, dass dann die gesichteten Sachen, die eben, wo wir sagen, die müssen jetzt bewertet werden. Die kommen dann zum Kollegen, der macht die Zustandsbewertung. Dann werden die beisortiert, dann wird geguckt, sind die als Bestand in dem Zustand im System, werden dann angelegt, werden dann in unsere Lager sortiert. Das sind dann Hochregallager, die alphabetisch und thematisch, nicht thematisch, aber alphabetisch und nach Comicheften, Comicalben, Manga sind die dann so sortiert. Und da werden die beigepflegt und im besten Fall werden sie kurze Zeit später wieder bestellt. Manchmal dauert es ein paar Jahre, bis es bestellt wird, aber irgendwann stolpert jemand eben über das Teil seiner Begierde, bestellt es dann. Dann kommt es zum Rechnungstisch, da wird die Rechnung geschrieben, dann zum Packtisch und wird dann verschickt. Das ist so der Werdegang vom klassischen Antiquariat, vom Sammlungsankauf bis zum Verkauf wieder. Und dann halt normalerweise die Neuware wird halt auch wie im klassischen Buchhandel alles vorbestellt. Schon wenn die neuen Verlagsprospekte rauskommen, werden die durchgearbeitet und die Mengen bestellt, die wir halt für unsere Abokunden beziehungsweise auch für unsere Ladenkunden dann brauchen. Und die kommen dann eben in dem Neuware-Alben- oder Manga-Bereich. Und da können sich die Kunden dann auch bei uns immer bedienen. Beziehungsweise auch, es steht dann eben alles online und kann dann online bestellt werden oder eben auch vorbestellt werden, weil wir sobald die Verlagsprospekte rauskommen, also sei es jetzt von Carlsen oder jetzt ist die Panini-Vorschau, dann wird die halt bei uns eingepflegt ins System. Und dann kann man die Sachen dann eben zwischen jetzt bei euch, die Vorgaben oder das von Panini Vorschau ist 2 Monate, dann hat man 2 Monate Vorlauf und bei den anderen
Inzwischen ja
klassischen.
3 Monate. Also wir haben das ja ein bisschen
Ja, stimmt,
umgestellt.
genau.
Bin ich vorstelle, kommt jetzt nur noch alle 3 Monate.
Genau, stimmt, sorry.
Ja, was würdest du denn sagen, waren auf so dem Weg, den du zusammen mit der Sammlerecke bisher gegangen bist, so die größten Hürden, die ihr nehmen musstet? So, wo gab es die meisten Schwierigkeiten?
Gut, es war erstmal klar Corona, wie ich vorhin gesagt habe, wo erstmal die große Sorge war, klappt das, wird das, soll das? Aber hatte ich ja vorhin schon erzählt, dass es dann doch wieder erwarten oder wieder befürchten, dann alles ganz, ganz gut für uns dann abgelaufen ist. Und dann, wie ich vorhin schon gesagt habe, waren die ganzen Umzüge. Das ist halt so eine logistische Herausforderung, die wirklich, die wünscht man eigentlich keinem, ja, mit so einem Bestand umzuziehen. Und unser letzter Umzug, dann der war ja innerhalb von Esslingen, von der Bismarckstraße in die Daimlerstraße. Das war eben, weil wir dort gekündigt wurden, weil das Haus da abgerissen werden musste oder sollte. Und das war so, ja, das war dann ein halbes Jahr mega Chaos, bis da die letzte Kiste dann ihren Platz im neuen Laden dann gefunden hat. Und bis da dann alles steht mit EDV und dass da kein Verzug ist, damit die Kunden dann sich nicht beschweren, dass die Sachen nicht kommen oder die Bestellungen nicht durchgehen oder sowas. Das war vielleicht so die größte Herausforderung in den letzten Jahren.
Kann ich mir denken, dass so Umzüge, also ich habe beim letzten Umzug schon die Krise gekriegt und da habe ich mein ganzes Mobiliar und so in ein einziges Auto reinpressen können und ich will mir gar nicht vorstellen, wie das aussieht, wenn du halt eine ganze Lagerhalle umziehen musst.
Na gut, es sind wirklich unzählige LKWs, die da pendeln.
Ja.
Das ist, kann's gar nicht mehr sagen, wie oft wir da gefahren sind, aber so 100 LKWs waren es mit Sicherheit, ja,
Mietet
die
ihr
da
die
den.
dann extra an oder hat die Sammlerecke eigene LKWs?
Also in dem Fall haben wir dann tatsächlich auch einen LKW angemietet, der halt immer gependelt ist. Es war nicht weit. Es war einfach nur die Logistik, das alles auf Paletten zu stapeln und dann von A nach B zu fahren. Und sonst haben wir einen LKW haben wir für die Messen und den haben wir jetzt auch schon seit knapp 10 Jahren oder so was, mit dem wir halt unsere Ankauftouren fahren und die ganzen Messen, die wir haben. Und je nach Messe müssen wir halt dann noch einen LKW dazu mieten. Bei den großen Messen, wie jetzt die Buchmesse in Leipzig oder was, da fahren wir mit zwei oder mit drei LKWs beziehungsweise Transportern. Und jetzt in Stuttgart hat man auch zwei LKWs am Start, die dann quasi vier Ladungen auf die Messe gekarrt haben.
Du als jemand, der die Comic-Szene ja schon sehr lange im Auge hat hier in Deutschland und auch schon sehr lange Teil von ihr ist, durch deinen Beruf, was waren so die größten Veränderungen innerhalb der Szene, die du so beobachten konntest in den letzten 30 Jahren? So, und wo du vielleicht auch denkst, so, ah, da müsstet ihr jetzt als Sammlerecke auch drauf reagieren, so, weil jetzt sind plötzlich andere Sachen gefragt, als jetzt vielleicht noch vor ein paar Jahren davor.
Ja gut, zu der Zeit, wo ich angefangen habe, da war eigentlich so der Albenboom in den 90er Jahren, wo sich Harper und Carlsen gekloppt haben, wer die meisten Alben auf den Markt bringt, oder Feest Verlag war auch noch dabei, so als Haupt- und Splitter damals, auch der Janetzki, die eben versucht haben, da ihr Angebot an den Mann oder an die Frau zu bringen. Das wurde dann irgendwann abgelöst vom Superheldenboom in den 2000ern, wo dann die Alben ein bisschen zurückgegangen sind, wo dann so Superheldenwelle kam, die dann letzten Endes dann auch eingeholt wurde von der Manga-Welle, die so die letzten 15 Jahre vielleicht sich da aufgebaut hat und die jetzt ungebremst eigentlich die letzten 10 Jahre, also trotz meiner Bedenken seit 10 Jahren, weil ich sage, es kann ja nicht noch weiter wachsen, aber dann ist wirklich ungebremst und hat auch völlig neue Käuferschichten, sprich sehr viele Damen dann in unsere Geschäfte gelockt oder auf die Messen, auf die Conventions, wo eben das Manga-Thema wirklich ganz weit oben steht.
Ja, das haben wir auch gemerkt bei Panini, also sowohl auf den Messen als auch an dem, was halt so generell gefragt war, dass das einfach eine Entwicklung ist, die sehr, sehr groß einfach geworden ist.
Ja, und dann haben sich die Ladenumsätze halt verändert zugunsten des Online-Geschäfts. Wir hatten, ja, vor 30 Jahren oder vor 20 Jahren hatten wir noch Kunden, die sind zum Teil 50 oder 100 Kilometer zu uns gefahren. Die sind dann einmal im Monat gekommen, haben sich ihre Abos abgeholt, haben nochmal über den Norwartisch geguckt, was sie vielleicht vergessen haben, nochmal in das eine oder andere reingeschaut, haben dann ihr Päckchen jeden Monat dann mitgenommen. Und dann, wie dann die Benzinpreise teurer wurden und die Portokosten günstiger, haben halt viele gesagt, bevor ich da jetzt 50 Kilometer oder einmal hin, einmal zurück 100 Kilometer fahre, dann lassen wir das doch lieber schicken. Das ist ja viel günstiger und ja, bequemer. Das hat sich sicher verändert. Und bei den Comicbörsen oder Messen oder was, da hat sich halt so verändert, dass früher gab es halt eigentlich nur die Comicbörsen oder hauptsächlich die Eintagesveranstaltungen. Und die haben sich halt abgelöst zu riesigen Events, Conventions über, weiß ich, 3, 4, 5, 6, ja, 3, 4, 5 Tage zum Teil, in die diverse Messehallen füllen. wo du wirklich so auch ein Wochenendprogramm hast, wo dir nie langweilig werden kann, so ein Ding.
Was sind denn so deine persönlichen Comic-Favoriten? Liest du überhaupt noch aktiv Comics, nachdem du dich schon beruflich so viel damit beschäftigst?
Ja, auf jeden Fall. Also allein dadurch, dass ich auch für unsere Homepage und ein paar Magazine auch Rezensionen schreibe, lese ich per se schon mal so eine Handvoll Comics im Monat, die mir so bei den Vorankündigungen ins Auge fallen, die ich dann gerne ordere zum Rezensieren. Und wenn es mir dann gefällt, rezensiere ich es. Wenn es mir nicht gefällt, rezensiere ich es nicht, weil ich immer sage, wir haben halt eine Rubrik bei uns, die heißt Comic-Tipps. Und da poste ich dann auch nur Sachen, wo ich sage, die gefallen mir oder uns, weil das mache ich zusammen mit dem Joel, meinem Sohn, der auch bei uns arbeitet. Der rezensiert in der Regel immer Manga und ich rezensiere immer Alben oder mal auch Superhelden und alles, was mir da gefällt. Also wenn mir Comic nicht gefällt, dann lege ich es auch weg nach 10 Seiten oder nach 20 Seiten, weil ich eben auch ja, aus einem großen Stapel eben immer auswählen darf. Suche ich mir dann auch die Sachen raus, wo ich wirklich sage, der hat es verdient, als Comic-Tipp dann dazustehen. So ganz klassisch von Kindheit an bin ich eigentlich eher so auf so franco-belgische Sachen. Also sei es Asterix oder Franquin ist so einer meiner Lieblingszeichner. Oder auch ganz klassisch Tim und Struppi. Das waren so meine Sachen, die ich als Kind, Jugendlicher irgendwie geliebt habe. Ganz aktuell finde ich von Schreiber und Leser, von Luc Chacarmont und Mats, der Killer, die finde ich sehr gelungen. Allein von den Zeichnungen her und auch vom Thema, vom Setting her oder von dieser der Sprache, die da alleine ist, finde ich das sehr, sehr gelungen. Aus eurer Produktion hat mir sehr gut gefallen der Y oder Y, The Last Man, Brian Vaughan, genau, und ja, aber ich lese zum Beispiel auch Manga-Serien. So bin ich dann auch ja immer auch offen für Neues oder sowas oder auch Cartoons oder was, hat mich auch immer interessiert. Das ist für so einen neuen Tom Touché muss ich dann auch irgendwie durchlesen.
Worauf dürfen wir uns denn, das Jahr ist ja noch jung, in der Sammlerecke freuen? Was plant ihr für dieses Jahr? Steht irgendwas Besonderes an?
Für dieses Jahr ist nichts so ganz Besonderes. Wir hatten letztes Jahr ja unsere 35-jähriges Jubiläum gefeiert. Das war eben so recht groß und da war auch richtig was los. Da waren Zeichner da und wie ich vorhin erzählt habe, dann auch ein riesen, riesen, riesen Secondhand-Zelt, wo man sich dann da kiloweise bedienen konnte. Und dadurch, dass dieses Jahr auch der Gratis-Comic-Tag ein bisschen abgespeckt ist, in Form, dass es ein Comic-Tag for Kids ist, also eher so ein ganz jüngeres Publikum, die jetzt bei uns nicht so das Hauptladenpublikum ist, ne? Eher ältere oder aber gut, klar, die Eltern kaufen natürlich für ihre Kinder dann auch Comic for Kids Titel ein. Aber wir wollen schon zum Gratis-Comic-Tag wieder eine kleine Party machen bei uns. Sicher nicht so groß wie letztes Jahr, aber immer noch so, dass das gut was los sein dürfte. Und dann denke ich mal, dass der Manga Day wieder im September stattfinden wird. Das ist noch nicht ganz, ganz gesichert, weiß ich nicht. Und eventuell gibt es ja wieder einen Batman-Tag dieses Jahr oder da weißt du vielleicht, ja.
Ja, also ich denke schon, dass es wieder einen Batman-Tag geben wird. Wie genau der dann aber ausfällt und wie groß der dann auch bei Panini ausfallen wird, dazu kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber ich rechne eigentlich schon damit, dass der wieder stattfinden wird. Also ich weiß doch, wir haben da jetzt im letzten Jahr haben wir da ja auch im Podcast eine Sonderfolge drüber gemacht, wo die Jungs vom Badcast zu Gast waren und wir, glaube ich, knapp eine Stunde eigentlich nur darüber gesprochen haben, wie cool wir alle Batman finden. Es war schon sehr toll, deswegen glaube ich schon, dass da wieder dieses Jahr auch wieder was stattfinden wird, in welcher Form jetzt auch immer.
Genau, und wenn sowas ist oder initiiert wird von wem auch immer, von euch oder von jetzt vom Gratis-Comic-Tag oder sowas, dann sind wir da auch garantiert immer dabei und lassen uns da immer was dann auch drumherum um diesen jetzt Marvel- oder Batman-Tag oder eben Gratis-Comic-Tag dann auch was einfallen, dass da in der Regel sind dann auch ein, zwei Zeichner da oder ein paar mehr, je nachdem, wie ja, wir das hinbekommen.
Uwe, wir sind jetzt fast am Ende der Aufnahme. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage für dich. Nämlich, hast du noch ein paar nette abschließende Worte, die du mir und auch den Zuhörenden noch mit auf den Weg geben kannst oder möchtest?
Ups, ja. Erstmal vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat Spaß gemacht.
Sehr, sehr gerne. Ich habe mich sehr gefreut.
Und ja, ich lade jeden gerne ein, bei uns in Esslingen oder in Breit vorbeizukommen, sich mal Europas größten Comicladen live und in Farbe anzuschauen oder gerne mal online auf sammler.de zu stöbern, was wir da Schönes haben. Wir haben auch viele Infos auf unserer Seite. Wir haben einen interessanten Blog, wo auf Facebook, beziehungsweise einen Sammler-Ecke-Blog, und auf Facebook haben wir dann Postings auch immer mit interessanten Sachen, wo man sicher nicht dümmer wird von. Und ja, habt weiter viel Spaß am Sammeln und am Lesen.
Dankeschön, Uwe.
Ja, sehr gerne.
Vielen Dank an Uwe. Schön, dass du mit dabei warst. Und danke auch an euch, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe natürlich, ihr haltet mir und dem Panini Comic Podcast auch weiterhin die Treue und hört euch die nächsten Folgen an. Bis dahin, lest Comics, lasst es euch gut gehen und bis dann.